Die Königsdisziplin wird genannt in der Leichtathletik der Zehnkampf. Der Zehnkampf in der Leichtathletik wird als Königsdisziplin genannt. Warum? Natürlich 10 verschiedene Disziplinen an 2 Tagen und darum nennt man die Athleten die Zehnkämpfer auch. Und ihr seht ein paar Bilder kurz im Hintergrund. Deshalb nennt man die auch Könige der Athleten. Ganzheitlich durchtrainierte Typen, herrliche Athleten. Und heute geht es auch um die Königsdisziplin, und zwar um die Königsdisziplin von Jesus. Zumindest nenne ich sie so. Wir haben immer noch das Thema Jesus gestern, heute und in Ewigkeit. Und heute geht es um diese besondere Disziplin von Jesus, und sie hat mit Ordnung zu tun. Aber sie heißt Unterordnung. Die Königsdisziplin von Jesus ist Unterordnung. Nun, wenn man in der Bibel liest, gibt mehrere verschiedene Arten und häufig auch das Thema Unterordnung. Ordnet euch einander unter. Sklave den Herren unterordnen. Jüngere den Älteren unterordnen. Wir alle sollen uns der Obrigkeit unterordnen und wir sollen uns am Ende natürlich Gott, unserem Herrn, unterordnen. Ganz kurz, Unterordnung hat nichts, bitte behalte es die ganze Zeit in deinem Kopf, hat nichts mit Wert oder Wertigkeit zu tun. Es hat auch nichts mit Unterwürfigkeit zu tun. Es ist eine Ordnung. Und du kennst sie vielleicht aus dem Arbeitsleben. Es gibt sie, diese Unterordnung. Behalt bitte im Kopf. Es hat nichts mit Wert zu tun und auch nichts mit Unterwürfigkeit oder Geringschätzung. Das auf keinen Fall. Wir schlagen dazu aus auf Matthäus Kapitel 26. Und es geht um die eine Königsdisziplin von Jesus. Und sie heißt Unterordnung. Wir wollen auch heute sehen, wohin hat sie ihn eigentlich gebracht, diese Unterordnung? Und was bringt sie uns? Matthäus Kapitel 26, ich beginne ab Vers 36. Matthäus Kapitel 26, ab Vers 36. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hier her, solange ich dorthin gehe und bete. Also wir sind im Garten Gethsemane, kurz bevor er verhaftet wird und dann abgeführt wird und es Richtung Kreuzigung geht. Und er nahm mit sich Petrus und die 2 Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jetzt fällt Jesus mit dem Angesicht auf die Erde. Stell mir vor, da liegt er, sein Gesicht gräbt sich in die Erde und das Einzige, was er machen kann, ist beten. Beten. Ist es irgendwie möglich, dass das Ding mit dem Kreuz an mir vorbeigeht? Wenn es irgendwie möglich ist, dann bitte mach's. Aber darum geht's nicht, sondern es geht darum, am Ende muss dein Wille geschehen. Das steht über allem und ich ordne mich deinem Willen unter. Da liegt er nun und betet. Vielleicht spürst du auch durch dieses Trauern und Zagen und diese Verzweiflung und diese Angst, die hier einem entgegenspringt. Vielleicht spürst du den Kampf in Jesus. Lass uns mal kurz Folgendes machen. Lass uns mal versuchen, in seine Gedanken einzutauchen. Lass uns mal ein bisschen spekulieren. Was war wohl der Kampf so in ihm drin? In dem Augenblick. Vielleicht hat er in sich drin gekämpft. Will Gott das wirklich? Das macht doch keinen Sinn. Ich verstehe das nicht. Ich kann das so kann ich das gar nicht glauben. Oder vielleicht war in seinem Kopf, wie kann ein liebender Gott so etwas von seinem Sohn verlangen? Das krieg ich nicht zusammen. Oder vielleicht, warum Kreuzigung? Warum auf diese schrecklichste Art und Weise und diese öffentliche Demütigung? Warum nicht eine Gefängnisstrafe oder irgendetwas anderes? Muss es so brutal sein? Muss es so schmerzhaft sein? Oder hat er in sich gekämpft und gedacht, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es diesen einen einzigen Weg nur gibt. Es muss doch möglich sein, Gottes Willen auf eine andere Art und Weise zu erfüllen. Oder er denkt sich, das ist ungerecht. Gott, du widersprichst dir, du bist doch ein gerechter Gott, du nennst dich gerecht und du lässt diese Ungerechtigkeit zu. Warum lässt du diese Ungerechtigkeit zu? Ja, das war vielleicht so ein Kampf in ihm. Wir lesen weiter, Vers 40. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber der Mensch, das Fleisch, die Natur des Menschen ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach, mein Vater, ist's nicht möglich? Geht's nicht anders, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? Aber dein Wille geschehe. Und er kam und fand sie abermals schlafend und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Immer noch mittendrin im Kampf sich unterzuordnen. Gottes Wille, hier, mein Wille, da. Mein Wunsch, da. Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünde überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, er ist da, der mich verrät. Jetzt ist er bereit. Und du merkst, ich ordne mich unter. Ich bin bereit. Ich gehe diesen deinen einzigen Weg. Königsdisziplin von Jesus. Unterordnung. Wisst ihr, die Disziplin ist vor allen Dingen bei uns schmerzhaft gefordert, wenn unser Leben Entscheidungen zugunsten Jesu braucht. Lass uns mal überlegen kurz, was das bedeuten kann. Wann in unserem Leben ist dieser Kampf da? Hier ist sein Wille. Und ich wünsche mir es anders, aber ich ordne mich unter. Das kann bedeuten, statt arbeiten im Dauerstress, kürzer treten und mit weniger zufrieden sein. Das hat mich erwischt dieses Jahr, dass ich gesehen habe, die Anstellung als stellvertretender Schulleiter fordert zu viel Energie. Ich möchte das nicht. Das muss ich auch nicht. Ich habe andere Sachen, die mir wichtiger sind. Es kann auch bedeuten, dass du sagst, den Ort, mit der besten Ausbildungs- oder Arbeitsperspektive, den nehme ich gar nicht an, weil ich dort gar keine Perspektive für meinen Glauben sehe und für mein Leben mit meinem Vater im Himmel. Das kann bedeuten, dass du sagst, dann nicht. Ich habe eine wichtigere Perspektive. Es geht mir zuerst um meine Gesundheit meiner Seele. Meine Beziehung zu Gott steht weit drüber. Die Perspektive mit ihm steht an oberster Stelle. Und dann kommt erst die Perspektive, wo geht's hin, wo verdiene ich gut, was ist der beste Job, was ist der beste Ort. Und wenn du die Perspektive nicht hast, dass es deinem Glauben dort gut gehen wird und dir und deinem Vater im Himmel, dann kann das bedeuten, dass du sagst, dann nicht, dann lasse ich das. Eine Zeit mit Gott am Tag, im Gebet und in seinem Wort, braucht Unterordnung. Alles andere ordnet sich dem unter, weil es einfach wichtiger ist. Alles andere ordnet sich einer Zeit mit Gott im Gebet, in seinem Wort mit ihm unter. Königsdisziplin von Jesus. Gut zu sehen bei ihm ebenfalls. Unterordnung gibt's in der Beziehung, in Beziehungen. Du ordnest dich Bedürfnissen unter. Dem Bedürfnis deiner Frau, was sie hat, du ordnest dich unter. Wir sollen uns einander unterordnen, steht im Wort Gottes. Nicht auf das Recht bestehen, sondern auf Versöhnung aus sein, ist eine Unterordnung. Wenn du noch in der Schule bist, nicht mitzulästern oder am Arbeitsplatz, nicht betrügen dort, sondern gut reden und ehrlich sein, das ist auch eine Unterordnung. Dem Maßstab Gottes sich unterzuordnen. Unterordnung unter seinen Willen ist ein, lass mich das mal so nennen, ist ein eindeutiges Leben, kein zweideutiges Leben, kein zwielichtiges Leben. Es ist ein Leben ganz klar im Licht, ganz klar unter seinen Ordnungen. Es ist eindeutig. Sei eindeutig der du bist, auf Instagram, in der Schule, in der Arbeit, wo immer du bist. Sei der du bist, nach den Ordnungen Gottes. Das nennt sich ein Leben im Licht und nicht im Zwielicht. Ich war in der Heimat drei Tage und ich habe mich in der Heimat mit einem der anerkanntesten Theologen im Ländle getroffen. Der wohnt zufällig in meinem Dorf, also habe ich ihn angerufen und gefragt, ob ich nicht vorbeikommen kann, weil es mich immer noch beschäftigt, wenn ich in der Heimat bin, wie ich gelehrt worden bin, Christ zu werden, war ganz kurz gesagt, geh nach vorne, bete Jesus in dein Herz. Und ich habe ihm gesagt, ich kann das nicht und immer noch nicht und anscheinend nie biblisch wirklich fundiert greifen. Dann habe ich mit ihm Apostelgeschichte 2 gelesen und habe gesagt, schau mal, Buße tun, taufen lassen zur Vergebung der Sünden, den Heiligen Geist bekommen. Was für eine schöne Ordnung. Nach dieser Ordnung braucht man sie nicht mehr, die Babytaufe, braucht man sie nicht mehr, die Konfirmation, braucht man nicht mehr überlegen, habe ich den Heiligen Geist, habe ich ihn nicht, wann kriege ich ihn überhaupt, wann nicht. All das fällt flach. Und alles andere, habe ich zu ihm gesagt, wirkt so, es wird versucht, passend zu, man macht es passend, aber es passt nicht. Er hat es sehr respektiert und auch gut gefunden, dass ich zurück zu dieser Ordnung gegangen bin in Apostelgeschichte 2, aber er sieht andere Wege, um Christ zu werden. Er selber, sein Weg war hineinwachsen durch die Erziehung. Hineinwachsen in den Glauben, hineinwachsen ins Christsein. Ich hatte noch so ein Gespräch mit jemandem, der ein Urgestein ist in meiner Heimatgemeinde im CVJM. Es lief auf selbe hinaus. Unterordnung bedeutet, es so zu machen, wie die Schrift es sagt. Und jetzt lasse ich mal das, dass ich das bewerte, sondern ich war einfach für mich erleichtert zu sehen. Ich sehe es so und ich darf es genauso machen. Wisst ihr, wir sind auch eine traditionelle Gemeinde, die Berliner Gemeinde Christi. In 1. Timotheus 4, Vers 16 steht, hab Acht auf die Lehre und auf dein Leben. Das bedeutet Traditionen am Ende hin oder her. Was derjenige sagt, hin oder her, es ist immer untergeordnet unter dem, was im Wort Gottes steht. Und darauf haben wir zu achten. Und je älter wir haben gehört, wir werden 30 Jahre alt, desto traditioneller werden wir wahrscheinlich werden. Und dieses Traditionelle nenne ich ohne Wertung. Das ist einfach so. Ich habe noch eine Unterordnung bei mir bemerkt in der Heimat. Und zwar habe ich schon, bevor ich nach Hause ging, bemerkt, ich fühle mich schuldig. Ich habe Schuld auf mich geladen. Und zwar Schuld meinem jüngeren Bruder und seiner Frau gegenüber. Da ist vor 3 Jahren der Sohn im Alter von 17 gestorben bei einem Mopedunfall. Und die Schuld, die mir bewusst wurde, ist, ich habe mich nicht gut um euch gekümmert. Und wie das ist mit dieser Schuld. Es ist eine Last, die dich beschwert, die auf dir lastet, die dich drückt. Also bin ich hin zu ihm, zu den beiden, habe gesagt, mich plagt etwas. Ich habe Schuldgefühle. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Es ist wenig bei so einer Schwere, was sie durchmachen, mit einer Entschuldigung zu kommen, dass man es verpasst hat, sich zu kümmern. Aber ich habe mich entschuldigt. Dann haben sie sich bedankt und auch erklärt, dass sie diese Unsicherheit bei mehreren festgestellt haben. Im Dorf, die Leute gehen aus Unsicherheit. Was macht man damit? Ihn aus dem Weg. Und dann kam der alles entscheidende Satz für mich. Dann sagt mein Bruder zu mir, weißt du was? Es ist nichts zwischen uns. Was macht das mit mir? Ich habe es ausgedrückt und ich habe gesagt, jetzt bin ich so erleichtert. Merkt ihr, was Unterordnung macht? Erleichterung, nicht Unterdrückung. Genau das Gegenteil. Es klingt nach Unterordnung. Klingt vielleicht negativ, aber was hat es gemacht? Erleichterung. Vielleicht bist du auch beschwert von der Schuld. Dann gibt's einen klaren Weg im Wort Gottes. Wir sollen es bekennen vor Gott. Und auch in gewissen Fällen vom Menschen. Und der Fall war eindeutig. Ich habe es zu bekennen vor Gott und vor meinem Bruder und seiner Frau. Erleichterung durch Unterordnung. So wirkt für mich auch Jesus, als er durchgekämpft hatte. Immer noch vor mir, aber ich gehe erhobenen Hauptes an das Kreuz. Vers 47. Wir lesen noch ein Stückchen weiter. Wir sind immer noch in Matthäus Kapitel 26 und Vers 47. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den Hohenpriestern und Ältesten des Volkes. Und der Verräter hatte ihn ein Zeichen genannt und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist's, den ergreift. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, mein Freund, dazu bist du gekommen? Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert und schlug dem Knecht des Hohenpriesters ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, steck dein Schwert an deinen Ort, an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durch Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schickte? Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so kommen, so geschehen muss? Jetzt habe ich eine Frage an euch. Mit welcher Begründung soll er das Schwert wegstecken? Was ist die Begründung von Jesus, dass er sagt, weg damit. Steck es weg. So nicht. Vers 54 ist die Begründung. Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss? Merkt ihr die Unterordnung von Jesus? Ganz klar. Die Schrift, das Wort Gottes, steht da. Steck dein Schwert weg. Nicht so. Es muss so geschehen. Wie es geschrieben ist, daran halten wir uns. Ich halte mich dran. Und du wirst es nicht verhindern. Das muss erfüllt werden. Und zwar genau so. Merkt ihr, wie bereit er war? Jetzt ganz klar in seiner Unterordnung. Der Weg war ganz klar jetzt vor ihm. Aber merkst du noch was? Was dort passiert? Du hast es genau nebeneinander. Der Jesus mit der Königsdisziplin Unterordnung. Und der Mensch, der was macht? Was macht er im Kern? Nee. Er wehrt sich dagegen. Sag, nix da, das will ich nicht, das sehe ich nicht so, ich begehr mal auf hier, auf meine Art und Weise. Das werde ich verhindern. Merkt ihr, was da nebeneinander steht? Unterordnung von Jesus und auf der anderen Seite das Aufbegehren. An der Stelle ist es gut, mal kurz in sich zu gehen und sich zu fragen, begehr ich gegen etwas auf? Was den Willen Gottes angeht, begehr ich gegen etwas auf. Und dann hörst du Jesus sagen, steck deine Argumente weg. Steck deine Erklärungen weg. Steck von mir aus auch deine Gefühle weg. Das muss sich erfüllen. Wisst ihr, der mit dem Schwert, der wäre doch besser wach geblieben. Ich weiß, ich rede jetzt leicht daher, weil ich nicht dabei war. Aber der wäre doch besser wach geblieben und hätte mit Jesus gebetet. Diese 3x1 Stunde. Vielleicht wäre er dann auch bereit gewesen und hätte nicht das Schwert ziehen müssen. Der war gar nicht bereit. Es ist nichts passiert in seinem Herzen. Bei Jesus sehr wohl. Und auch an der Stelle ist es doch gut, mal zu fragen, bin ich wach? Trifft man mich beim Beten? Oder bin ich schlafen als Christ? Harmlos, geschmacklos, salzlos, schwachleuchtend? Bin ich wach? Wenn dir die Schrift sagt, wie du gerettet werden sollst, dann Tradition hin oder her. Wenn dir die Schrift zeigt, dass du von dieser Sünde umkehren sollst, dann dreh um. Wenn dir die Schrift dich auffordert, sie zu lesen und umzusetzen, dann tu es. Schrifterfüllung nennt Jesus. Wie würde dann aber die Schrift erfüllt? Und du siehst es, wie er sich unterordnet. Wir lesen die letzten Verse in dem Zusammenhang, Vers 55 bis 56. Zu der Stunde sprach Jesus zu der Schar: Ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen, mich zu fangen. Habe ich doch täglich im Tempel gesessen und gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber, das alles ist geschehen, damit erfüllt würden die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Noch einmal: Ich war bei euch jeden Tag. Es macht keinen Sinn, was ihr hier macht. Aber in der Schrift wurde es schon vorhergesagt. Und so soll und muss es erfüllt werden. Also, wo bringt sie ihn hin, die Unterordnung? Ans Kreuz. Und zur Auferstehung. Und in den Himmel. Genauso wie dich und mich. Die Unterordnung bringt uns vor das Kreuz, lässt uns erkennen, was dort für dich und mich geschehen ist, schenkt uns eine Auferstehung und eine Ewigkeit im Himmel. Ohne Unterordnung. Lass uns die mal ganz kurz rausnehmen aus allem. Ohne Unterordnung. Stell dir mal kurz vor, was das bedeuten würde. Ohne Unterordnung wird das Kreuz höchstens ein schicker Schmuck, ein cooles Symbol, taugt vielleicht noch für eine Kette oder für ein Tattoo. Aber du siehst, Jesus hat einen klaren Blick auf das Kreuz, auf die Auferstehung, auf das, was danach kommt. Und dass er den Weg ebnet für mich und dich. Das war ihm klar. Deshalb gilt es jetzt, den Weg zu beginnen, sich unterzuordnen und untergeordnet zu bleiben. Nochmal kurz, stell dir mal vor, er hätte sich nicht untergeordnet. Dann gäbe es einen anderen Sieger. Satan wäre der Sieger gewesen. Dann gäbe es auch keine Ewigkeit im Himmel, dann gäbe es eine Ewigkeit in der Hölle. Ohne seine Unterordnung. Kein Weg in den Himmel. Ordnen wir uns nicht unter, dann siegt Satan auch in unserem Leben und führt uns in Verderben bis hin in die ewige Verdammnis, die Jesus auch als Hölle benennt. Also ist es auch gut an dieser Stelle, sich zu fragen: Wohin lebst du? Was ist die Ausrichtung? Sag mir doch bitte in einem Satz, was dein Ziel mit deinem Leben ist. Ein Satz. Dein Ziel mit deinem gesamten, mit deiner gesamten Lebenszeit. Was ist es? Wir kommen zum Ende und schlagen Johannes 12 dazu auf. Johannes 12, Vers 46. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Also es gibt Licht und Finsternis. Entweder bist du heute in der Finsternis oder bist im Licht. Und es gibt kein Zwielicht. Es ist eindeutig hier oder eindeutig da, nach der Schrift. Das ist, wie sie sich erfüllt, links oder rechts. Und wer meine, Vers 47, wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den werde ich nicht richten. Denn ich bin nicht gekommen in die Welt, dass ich sie richte, sondern dass ich sie rette. Wer mich verachtet und meine Worte nicht annimmt, der hat doch schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Letzte Instanz. Die Schrift. Das Wort, was Jesus geredet hat. Er hat's gelebt als Königsdisziplin. Immer gesagt, die Schrift soll erfüllt werden. Dazu bin ich da. Der Weg in den Himmel, der ist gepflastert mit Unterordnung. Der Weg in die Hölle ist gepflastert mit Selbstverwirklichung nach persönlichen Vorstellungen und Wünschen, die über der Schrift stehen und über dem Willen Gottes stehen. Vers 49 und 50 noch. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Und ich weiß, sein Gebot ist das ewige Leben. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Merkst du es? Ich rede das so, wie er es mir gesagt hat und nicht anders. Und zwar genauso. Wiederum siehst du Unterordnung. Da gibt's nichts zu verdrehen, nichts dazuzunehmen, nichts wegzunehmen. Er macht es genauso, wie er es gehört hat. Königsdisziplin Jesu. Unterordnung. Wir beenden ja traditionell den Gottesdienst, die Predigt mit dem Abendmahl. Und im Abendmahl geht es genau das, um das, was ich gepredigt habe. Das, was er da gemacht hat. Wo er dich hinführt, wenn du dich unterordnest. Am Ende ins ewige Leben. Sobald du anfängst, heute zu kauen auf diesem kleinen Keks, dann kannst du ihm danken, dass du seinen Willen kennen kannst oder kennenlernen darfst. Was für ein Schatz. Was für eine Rettung. Sobald du trinkst, kannst du ihm danken, dass er den Weg freigeräumt hat, dass er sich untergeordnet hat. Auch für dich, damit es einen Weg gibt über den Tod hinaus, um ewig bei Gott zu sein. Und dann bitte, bete und danke, dass er den Weg gezeigt hat, dass du auf diesem schmalen Weg bleibst und nicht auf dem breiten Weg wechselst, sondern in der Unterordnung im Sinne Gottes bleibst. Es ist so eine heilige und heilsame Ordnung. Lass uns beten vor dem Abendmahl. Überhaupt, mein Vater im Himmel, danke ich dir für deine Ordnungen. In den Psalmen wird oft gefeiert, dass deine Ordnungen so gut sind. Und ich feiere sie auch. Ich sehe es in Beziehungen, wie herrlich es ist, wenn man sich unterordnet, wenn man den anderen höher achtet. Ich sehe es, was es für meine Ewigkeit bedeutet. Und ich sehe es vor allem an dir. Weißt du, sehr zu schätzen. Ich bewundere das. Es ist anders, wie ich es kenne von vielen führenden Kräften in der Welt. Dieses Unterordnen, gering werden im Sinne von, ich mache mich zu einem Menschen. Diese Demut, die da drin steckt, das sind für mich heilige, besondere Werte, die ich annehmen und übernehmen darf. Und danke für deinen Weg ans Kreuz, dass du nicht kurz davor abgebogen bist, sondern wirklich hindurchgedrungen bist in die Ewigkeit. Ja, und jetzt dürfen wir hinterhergehen. Das nenne ich mal den wahren Segen für mein und für unser Leben. Und dafür danke ich dir und das bete ich im Namen von deinem Sohn. Amen.